Ja, ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich an diesem Ostersonntagmorgen in unserer Gemeinde begrüßen. Ich gehe davon aus, dass so ziemlich jeder Pastor auf der ganzen Welt an diesem Morgen das Evangelium predigt und dass er von der Auferstehung predigt. Denn wir wissen natürlich, dass die Auferstehung der Mittelpunkt, das Zentrum unseres Glaubens darstellt. Dabei ist die Auferstehung so viel mehr als nur ein wichtiges historisches Ereignis oder ein interessantes theologisches Thema. Sie ist auch mehr als nur unsere zukünftige Hoffnung, obwohl das natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Die Auferstehung von Jesus Christus ist so viel mehr. Und genau das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Ich möchte uns heute 5 Wahrheiten nennen, die die Auferstehung für uns entschiedene Christen bedeutet. Naja, zunächst bedeutet es, der Herr Jesus Christus ist auferstanden. Das heißt, er lebt. Er ist nicht tot. Jesus lebt. Paulus sagt es in 1. Korinther 15, ab Vers 3 so: Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde, und dass er auferweckt worden ist am 3. Tag nach den Schriften. Der stellvertretende Tod unseres Herrn Jesus Christus ist der Mittelpunkt von allem, was wir denken und was wir tun und was wir glauben. Zumindest sollte das so sein und wir bemühen uns darum. Der Mittelpunkt von dem, was wir als einzelne Gläubige denken und glauben, aber auch als Gemeinde. Das Kreuz, an dem Jesus Christus gestorben ist, das Kreuz von Golgatha, über das wir gerade am Karfreitag so viel gehört haben, das ist sehr viel für uns. Das Kreuz von Golgatha ist zum einen schon ein Weckruf. Also ein Weckruf, den haben wir heute Morgen gebraucht, nicht wahr? Um pünktlich hier in der Gemeinde zu sein. Pünktlich eine Stunde früher. Schön, dass wir einen Weckruf hatten. In der Form eines Weckers oder vielleicht des Ehemanns oder der Ehefrau. Das Kreuz ist unser Weckruf, weil es uns auf so ganz drastische Weise darstellt und zeigt, warum Jesus Christus diesen unglaublich schrecklichen Tod sterben musste. Immer wieder fragen Menschen, musste das sein? War das nötig? Das ist doch so archaisch. Was für ein Gott ist das, der seinen eigenen Sohn auf diese schreckliche Art und Weise leiden lässt? Aber vergessen wir hierbei nicht, wer Jesus Christus gekreuzigt hat. Also es waren die Römer. Die haben die Hinrichtung vollzogen, nicht wahr? Es waren aber auch die Obersten der Juden, die Pilatus nötigten, Jesus Christus zu kreuzigen, ihn hinzurichten. Es war aber auch das ganze Volk, das noch eine Woche vorher, nicht mal eine Woche vorher gerufen hatte, Hosianna, das heißt, bitte rette, Gott rette uns. Und keine 7 Tage später schrien sie alle, kreuzigt ihn. Was hätten wir gerufen, wenn wir dabei gewesen wären? Menschen haben Jesus Christus gekreuzigt, nicht Gott. Dennoch war es natürlich Gottes souveräner Plan, dass Jesus Christus für uns, das heißt für dich und für mich, am Kreuz sterben wird. Dass er sein Leben geben wird, sein Leben für unsers. Dabei hätten wir doch diese Strafe verdient, die Jesus Christus getragen hat. weil wir uns gegen Gott gestellt haben, weil wir auf unseren eigenen Wegen gegangen sind, weil wir uns nicht um Gott gekümmert haben. Wir waren unabhängig, selbstgerecht, eigensinnig, ohne Gott. Der Prophet Jesaja im Alten Testament, 700 Jahre vor Jesus Christus, sagt es auf diese Weise. Er beschreibt damit dich und mich. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn, auf Jesus. Gott lud unsere Lebensschuld auf seinen eigenen Sohn. Und somit ist das Kreuz zunächst ein Weckruf für uns, weil uns der schreckliche Tod unseres Herrn Jesus Christus zeigt, wie monumental schrecklich unsere Sünde ist, dass er auf diese Weise sterben musste. Naja, also jetzt denkt jeder von uns, ich denke mal die allermeisten von uns an diesem Punkt, also okay, ganz so schlimm bin ich natürlich doch nicht, oder? So schlimm bin ich nicht. Naja, schon klar. Das stimmt schon, wenn du dich mit deinem Nachbarn vergleichst. Oder wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst. Nur die Tatsache ist, das ist ja der völlig falsche Vergleich. Das ist ja die horizontale Ebene. Ja, wir vergleichen Äpfel mit Birnen. Es geht nicht darum, uns miteinander zu vergleichen. Ja, vielleicht bist du besser. Ich bin mir ganz sicher, du bist besser als dein Nachbar. Ganz bestimmt. Oder als ich. Aber das ist der falsche Vergleich. Darum geht es nicht. Der Vergleich, den wir ziehen müssen, ist mit einem heiligen, allmächtigen, wunderbaren Gott. Und da gehen wir alle fehl. Im Vergleich zu einem heiligen Gott besteht keiner von uns, nicht mal annähernd. Ich fand, der Autor Chuck Swindoll sagt es auf sehr gute Weise. Er erzählte einmal, wenn Verlorenheit blau wäre, dann wären wir alle von oben bis unten blau. Wir würden blau bluten, wir hätten blaue Gedanken und es gäbe keine Sekunde, in denen unser Herz und unsere Seele, unser Verstand nicht völlig blau durchtränkt wäre. Völlig verloren. Von oben bis unten, von innen nach außen, durch und durch. Wir sind völlig verloren und bedürfen der Errettung. Und das Problem ist, wir können das nicht selbst tun, obwohl alle Menschen auf der Welt versuchen, sich irgendwie selbst zu retten. Wie auch immer, auf welchem Weg auch immer. Die Wege sind unglaublich viele, unzählige Wege. Aber man kann sich nun mal nicht an den eigenen Stiefeln aus dem Sumpf ziehen, so wie Münchhausen. Wir wissen, dass das nicht geht. Wir sind alle völlig verloren und bedürfen der Errettung. Und Jesus Christus ist es, der es tun kann. Naja, und deshalb ist das Kreuz eben auch unser Rettungsanker. Ein Autor sagte einmal, ich weiß nicht, wie das Herz eines bösen Menschen aussieht, aber ich weiß, wie das Herz eines guten Menschen aussieht. Und es sieht schrecklich aus. Jesus Christus ist unser Rettungsanker. Das Kreuz ist aber auch unsere Lebensversicherung. Wenn wir ewig leben wollen, ich würde sagen, alle von uns möchten das, wenn wir ehrlich zu uns sind, wenn wir ewig leben wollen, wenn wir nicht sterben wollen, dann müssen wir zunächst einmal von der Schuld befreit werden, die wir auf uns geladen haben. Wir schleppen dieses Paket mit uns herum. Wir haben eine Schuld auf uns aufgeladen. Und wir können uns nicht selbst befreien, wie ich eben schon gesagt habe. Aber genau dafür ist Jesus Christus gestorben. Denn es heißt, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Und dessen können wir uns sicher sein. Naja, und zuletzt ist das Kreuz auch sozusagen unser Flugticket. Ich denke, ihr versteht gleich das Bild, das ich benutze hier. Denn wenn Jesus Christus unsere Schuld vergeben hat, dann wird Gott auch uns von den Toten auferwecken. Das wurde verheißen, damit wir für immer bei ihm im Himmel in der Ewigkeit sein können. Und somit ist das Kreuz auch sozusagen, bildlich gesprochen, unser Flugticket mit dem Ziel des Himmels. Aber kommen wir jetzt zu diesen fünf Wahrheiten, die die Auferstehung für uns bedeutet. Weil Jesus lebt, können wir eine Hoffnung haben, die unsere Zweifel zerstreut. Mein Predigttext ist Matthäus 28 und typischerweise machen wir es bei uns so, dass wir die Bibel nehmen, dass wir einen Bibeltext auslegen, dass wir nachlesen und das möchte ich euch auch ermutigen zu tun. Wer eine Bibel benötigt, hinten gibt es noch unter dem blauen Brett ein paar Bibeln für unsere Gäste. Matthäus 28. Hier heißt es im Vers 1, aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages, also am Sonntagmorgen, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Also offenbar waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, die ersten, die zum Grab des Herrn kamen. Markus erwähnt übrigens noch Salome. Also diese Frauen kamen, um den Leichnam des Herrn Jesus Christus, des Toten, einzubalsamieren, wie es damals üblich war unter den Juden. Und dann Vers 2, und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Das ist übrigens schon das zweite Erdbeben im Zusammenhang mit Jesus Christus Kreuzigung. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Natürlich, er war in der Gegenwart Gottes gewesen. Und Vers 4, aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Also das ist schon bemerkenswert, das ist ein fast komisches Bild. Also hier sind diese römischen Wachsoldaten. Ja, und bitte vergesst an diesem Punkt Asterix und Obelix. Ja. Das waren also nicht irgendwelche kleinen stümperhaften Soldaten, sondern das waren römische Wachsoldaten. Ich möchte euch mal aus einem historischen Buch vorlesen. Hier heißt es, eine römische Wacheinheit war eine Sicherheitstruppe von 4 bis 16 Mann. Jeder Mann war ausgebildet, um 4 Quadratmeter zu bewachen. Und wir wissen, dass die Römer zu der Zeit die bestausgebildete Armee der Welt hatten, der damals bekannten Welt. Jeder Mann war ausgebildet, um 4 Quadratmeter Boden zu bewachen. Die 16 Männer in Viererreihen im Quadrat aufgestellt, sollten in der Lage sein, 64 Quadratmeter gegen ein gesamtes Bataillon zu verteidigen und zu halten. Und diese Männer bebten vor Furcht. Diese taffen römischen Wachsoldaten. Naja, und was war mit den Frauen? Die standen ja auch noch irgendwie da. Die bebten nicht. Offenbar waren die römischen Soldaten so geschockt wie erstarrt wahrscheinlich, um einzugreifen und ließen einfach die Frauen vorbei und gaben ihnen die Möglichkeit, in die Gruft hineinzugehen, die eigentlich versiegelt gewesen war. Aber der Engel hatte ja den Stein weggerollt. Aber Jesus war nicht da. Vers 5. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Die Frauen am Grab waren voller Furcht, aber sie waren eben auch voller großer Freude, weil sie verstanden hatten, dass die Verheißungen von ihrem Herrn Jesus Christus, der am Kreuz gestorben war, in Erfüllung gegangen waren. Sie hatten einen Toten erwartet und jetzt sehen sie das leere Grab. Was für eine wunderbare Hoffnung, die sich da in ihnen breit machte. Und jetzt waren auch ihre Zweifel ein für allemal zerstreut worden. Bisher hatten sie gezweifelt. Wenn sie nicht gezweifelt hätten, wären sie auch nicht gekommen, um den Herrn Jesus Christus einzubalsamieren. Sie hätten gewusst, das Grab ist leer. Warten wir auf den Herrn Jesus Christus, dass er zu uns kommt. Aber sie haben gezweifelt. Aber jetzt waren ihre Zweifel zerstreut. Der Herr ist nicht tot. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Aber wir wissen, dass die Frauen nicht die einzigen mit Zweifeln waren. Ich denke, dem Rest der Jünger ging es genauso. Und wir wissen es ganz genau, zumindest von Thomas, vom Apostel Thomas. Das ist etwas später, vielleicht am nächsten Tag, vielleicht einfach später an diesem Tag. Über ihn hören wir. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Ich bin übrigens in Johannes 20. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand an seine Seite, so werde ich nicht glauben. Na, das ist deutlich, Thomas. Aber immerhin, er hat einen Standpunkt, nicht wahr? Ich denke, die meisten von uns können sich gut mit den Frauen am Grab und auch mit Thomas identifizieren, oder nicht? Ich zumindest. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast schon viel über den biblischen Glauben gehört, über die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Aber du hast noch Zweifel. Kann das wirklich so stimmen, was die da erzählen, was er da vorne erzählt? Kann ich dem, was ich höre, wirklich trauen? Kann ich der Bibel trauen? Die ist doch so alt und so viele Male übersetzt worden. Ja, selbstverständlich ist übersetzt worden, aber die Übersetzungen bestätigen einander. Aber dennoch, kann ich der Bibel trauen? Kann ich diesen Christen trauen? Sind die echt? Oder wollen die was von mir? Naja, und dazu kommt eben noch, dass unsere Zeit, unsere gegenwärtige Zeit doch durch Misstrauen geprägt ist. Naja, was ja auch irgendwie verständlich ist bei all den Dingen, die in unserer Welt geschehen, die in unserer Welt schieflaufen, die Missstände, der Missbrauch und die unser Vertrauen erschüttern. Da ist es einfach frisch und ermutigend und auferbauend, wie der Herr Jesus Christus mit den Zweifeln der Jünger ganz speziell hier mit Thomas umgeht. Er hätte ihn zurechtweisen können. Thomas, ich habe es dir ein Dutzend Mal gesagt. Ich werde auferstehen. Aber Jesus geht ganz anders damit um. Er tut das nicht auf diese Weise. Dann spricht er zu Thomas, das Vers 27, reiche deine Finger her, siehe meine Hände, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach, mein Herr und mein Gott. Endlich war ihm klar, Jesus ist nicht nur sein Lehrer, Jesus ist auch sein Herr und vor allem Jesus ist sein Gott. Jesus Christus ist Gott. Und ich denke, genauso sieht der Herr Jesus Christus auch unsere Zweifel. Mit großer Liebe und Sanftmut und Verständnis. Naja, und auch wenn wir schon zur Überzeugung gelangt sind, dass Jesus Christus unser Herr und Gott ist, auch dann sind wir oft noch Zweifler, oder? Wer von euch hat schon mal an seiner Errettung gezweifelt? Oder vielleicht daran, dass der Herr Jesus Christus uns in einer ganz bestimmten Situation konkret helfen wird? Okay, scheint keine Zweifler zu sein. Ich aber schon. Ich frage nochmal, irgendwelche Zweifler unter uns? Ein paar sind ehrlich. Aber weil das so ist, weil wir alle irgendwann mal zweifeln, auf die eine oder andere Art und Weise, möchte ich euch einfach sagen, dass unsere Hoffnung und unsere Sicherheit in derselben Quelle ruht, wie die dieser Frauen am Grab und wie die von Thomas. Die Quelle ist Jesus Christus. Weil Jesus lebt, dürfen wir Hoffnung und Sicherheit haben. Hoffnung, dass Jesus Christus wirklich rettet. Hoffnung, dass er unsere Gebete wirklich hört und auch erhört. Hoffnung, dass er meine Probleme kennt und mir hindurchhelfen möchte, dir auch. Dass er meine Unsicherheiten, meine Zweifel, meine Ängste und meine Sorgen kennt. Weil Jesus lebt, haben wir auch eine lebendige Hoffnung an einen lebendigen Erlöser. Und genau deshalb ist die Auferstehung so viel mehr als nur eine 2000 Jahre alte theologische Aussage. Sie ist eine wunderbare Tatsache, die für uns alles bedeutet, alles. Nochmal Paulus in 1. Korinther 15. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wenn die Auferweckung nicht stattgefunden hätte, also dann wären wir wirklich die Allerärmsten auf der ganzen Welt. Und vor allem wären wir noch in unseren Sünden. Aber Jesus Christus wurde auferweckt, ganz sicher. Und er lebt. Und er rettet uns nicht nur einmalig, damit wir in den Himmel kommen, sondern Jesus Christus rettet uns täglich. Und deswegen ist die Auferstehung und das Kreuz auch täglich wichtig für uns. Und deshalb müssen wir auch nicht mehr zweifeln, denn wir haben eine Hoffnung, die alle Zweifel zerstreut. Eine Hoffnung auf Jesus Christus und auf seinen Tod am Kreuz und auf die Auferstehung. Weil Jesus lebt, können wir auch Gottes Gnade erfahren, wo wir versagt haben. Und ihr wisst, gleich kommt wieder eine Frage, wo ihr dann die Hände hebt. Ja? Bereitet euch schon mal drauf vor. Keiner von uns ist frei von Fehlern, oder? Irgendjemand frei von Fehlern? Das ist gerade das Umgekehrte. Da hinten habe ich jemanden gesehen, der ist frei von Fehlern. Ja, man muss aufpassen in der Predigt am Sonntagmorgen, ganz besonders zu Ostern. Keiner von uns ist frei von Fehlern. Wir alle kämpfen noch gegen unsere Sünden, nicht wahr? Wir verletzen andere Menschen. Wir biegen die Wahrheit ein wenig in unsere Richtung, wie es uns passt. Wir sind unsanft, wir sind lieblos hin und wieder. Viele Dinge, die wir tun. Keiner von uns ist vollkommen. Wir alle versagen irgendwann. So wie Petrus. Ja, es ist über ihn in Lukas 22, Vers 56. Es sah ihn, gemeint ist Petrus, aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Ihn, Jesus. Und etwas weiter heißt es, nachdem Petrus den Herrn zwei weitere Male verleugnet hatte, und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Was für ein monumentales Versagen. Petrus war 3,5 Jahre ganz eng mit dem Herrn Jesus Christus gegangen, hatte mit ihm gelebt, hatte die Wunder gesehen, die er getan hatte, hatte ihn erlebt jeden Tag, wie er aufsteht, wie er zu Bett geht, wie er zum Herrn betet, wie er isst, wie er alles tut, was man tut im Laufe eines Tages. Und er hatte ihn miterlebt, den Messias, ganz intensiv, 3,5 Jahre lang. Und dennoch verleugnet er ihn. Was für ein monumentales Versagen. Kein Wunder, dass er anfing, bitterlich zu weinen. Aber gerade in seinem Versagen finden wir die große Gnade Gottes. Zum Beispiel war Petrus einer der Ersten, der das leere Grab sehen durfte. Er war nicht der Erste, er war einer der Ersten. Lukas 24 heißt es, in Vers 12, Petrus aber stand auf und lief zur Gruft, und als er sie sich hineingebeugt hatte, sieht er nun die leinenen Tücher, und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Und ein paar Verse weiter erfahren wir, dass der auferstandene Herr Jesus Christus Petrus direkt erschienen ist. Es wird nur einmal erwähnt, in Lukas 24, Vers 34, aber scheinbar ist Jesus Christus ihm erschienen, nur ihm. Also wenn Jesus Petrus abgetan hätte, nachdem er ihn verleugnet hatte, wenn ihn zur Seite geschoben hätte, gesagt, das war's, ein für alle Mal, dann hätte er das nicht getan. Und wir wissen auch, wie der Herr Jesus Christus Petrus danach gebraucht hat. Er war der erste Führer der jungen Gemeinde, die dann entstanden ist. Nach Pfingsten. Ganz offensichtlich hatte Jesus ihm dieses monumentale Versagen vergeben. Und er hat ihn dann wunderbar gebraucht nach seinem Versagen. Aber jetzt zu uns. Paulus sagt über uns, wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Wir alle haben gesündigt. Aber wir dürfen auch wissen, dass Gott uns gnädig ist. Wenn wir aufrichtig, mit aufrichtigem Herzen zu ihm kommen und Gott um Vergebung bitten, dann wird er uns vergeben, so wie Petrus. Wenn der Herr Petrus vergeben kann und vergibt, wird er auch uns vergeben, wo wir gefehlt und versagt haben. Der Vers geht ja noch weiter, denn es heißt, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Seine Gnade. Genau darum geht es. Ich habe euch was mitgebracht. Ich möchte euch das mit der Vergebung gerade mal bildlich zeigen. Kennt ihr das? Das ist wieder ein Mitmachgottesdienst. Kennt ihr das? Ja. Wisst ihr, was das ist? Danke. Also für die etwas Jüngeren von uns, das ist der Vorläufer eines iPads, den man seinen Kindern gibt. Ja? Zaubertafel hat man das zu meiner Zeit genannt. So, und darauf, das kennt ihr ja, darauf kann man dann malen. Und was kann man dann machen? Wie geht's weiter? Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ich habe es heute noch nicht ausprobiert. Dann geht mal. Klasse mit den Geräuschen, oder? Genauso funktioniert das bildlich gesehen mit unserer Vergebung, nicht wahr? Ja, mit unserem schwarzen Herz, das wir haben, mit der Sünde, das wir in unserem Herz tragen. Und wie bei dieser Zaubertafel, wo man entweder nur schüttelt, ja, da gab es ja auch diese Geräte, bei denen man nur schütteln muss ein wenig, oder hier diesen Hebel bedient, wird das schwarze Herz ganz wieder weggemacht, ja, weggelöscht sozusagen. Und wir dürfen wieder neu anfangen. Und genauso bildlich gesehen vergibt Gott uns auch. Er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit, wenn wir unsere Schuld ihm bekannt haben. Das verheißt er uns. Und wir dürfen wieder neu anfangen. Wenn du also heute Morgen hier bist und Schuld auf dich geladen hast, Der Herr Jesus Christus ist gestorben, damit du von dieser Schuld befreit werden kannst. Aber du musst natürlich zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten, deine Sünde bekennen. Weil Jesus lebt, können wir auch Freude erleben, die all unsere Furcht übertrifft. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber in unserem Abschnitt hier in Matthäus 28 ist mehrfach von Furcht die Rede. Ihr könnt gerne nochmal nachschauen. Also die Wächter fürchten sich vor dem Engel Gottes und sie bebten, das hatten wir vorhin schon gesagt. Die Engel forderten die Frauen auf, sich nicht zu fürchten. Und dann liefen die Frauen vom Grab weg mit Furcht, aber auch mit Freude über die Auferstehung. Als dann der auferstandene Jesus den Jüngern erschien, waren sie bestürzt und voller Furcht. Aber diese Furcht verwandelte sich schnell in große Freude, als sie Jesus Christus erkannten und erkannten, dass er auferstanden war. Und dann geht es weiter in Vers 9 in Matthäus 28. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Ich denke, wir alle haben mit Furcht zu tun, mehr oder weniger, auf irgendeine Art und Weise. Furcht vor schwierigen Lebensumständen, Furcht vor dem Ungewissen, was wird dieses Jahr bringen oder das nächste Jahr oder was wird in 10 Jahren geschehen. Furcht vor finanziellen Problemen, Furcht vor Ablehnung, Furcht vor Misserfolg, Furcht vor anderen Menschen. Was wird er sagen, was wird sie denken, wenn ich das getan habe? Da ist es sicherlich kein Wunder, wenn wir erfahren dürfen, dass die Liste der definierten Phobien Jahr für Jahr länger wird. In der Welt hieß es vor ein paar Jahren mal, dass es 650 anerkannte Phobien gibt. Also solche, die irgendwie in psychologischen Listen aufgelistet sind. 650. Manche von ihnen klingen etwas bizarr. Es gibt zum Beispiel eine Angst vor Pflanzen. Batonophobie. Oder Angst vor Farben. Chromatophobie. Angst vor Telefonen, also wie das, was ich gerade gehört habe, das Smartphone. Telefonophobie. Oder Angst vor Haaren. Trichophobie. Wow, Angst vor Haaren. Wow. Vor seinen eigenen? Okay. Naja, und auch wenn wir manchmal über diese Dinge schmunzeln, das sind ja so ein bisschen sehr bizarre Ängste und sehr ungewöhnliche Ängste. Aber die Tatsache ist, und das geht uns alle an, dass keiner von uns frei von Furcht ist. Keiner. Wir alle haben mit Ängsten und mit Furcht zu kämpfen. Und deshalb hat der Herr Jesus Christus uns auch seinen Heiligen Geist gegeben, als Beistand, als Tröster, als jemand, der uns zur Seite kommt, wenn wir seine Kinder sind und uns mit unserer Furcht hilft. In Römer 8, Vers 15 heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Abba ist diese hebräische oder aramäische Form, die so viel bedeutet wie Vati, eine ganz liebevolle Bezeichnung, Abba, Vater. Wir können und dürfen unserem Herrn Jesus Christus vertrauen, dass er unsere Furcht durch Freude ersetzen möchte. Und auch das wissen wir durch die Auferstehung. Weil Jesus lebt, können wir auch Leben erfahren, das den Tod überwindet. Durch die Auferstehung unseres Herrn haben wir ein völlig neues Leben erhalten, wenn wir seine Kinder sind, und eine neue Hoffnung. In 1. Petrus 1, Vers 3 heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Das ist ein wunderbarer Bibelvers, wie tröstlich. Weil Jesus lebt, können auch wir leben. Wir haben ein neues Leben und eine sichere Hoffnung, wie es hier heißt. Das ist eine unumstößliche biblische Tatsache. Aber es ist auch eine Tatsache, dass wir oft gar nicht so leben. Also wir leben nicht so, als wenn es wirklich wahr wäre. Eine wirkliche Tatsache. Weil, denke ich, wir damit kämpfen, unserem Herrn Jesus Christus wirklich zu vertrauen. Das geht mir so und ich vermute euch auch. Aber die Auferstehung ist so viel mehr für uns als nur ein historisches Ereignis. Sie ist auch mehr als nur die Garantie eines zukünftigen Lebens bei Gott im Himmel. Sie ist auch eine Kraft. Die Kraft, die den Herrn aus dem Grab hat auferstehen lassen, ist auch jetzt wirksam in uns, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir zu Jesus gehören. Durch diese Kraft können wir für Gott leben. Und wir können durch diese Kraft dem Herrn Jesus nachfolgen und ihm dienen und anderen dienen. Durch diese Kraft. Weil wir ein neues Leben haben. Und der letzte Punkt ist, weil Jesus lebt, können wir Sinn haben, der unsere Leere, die Leere in unserem Herzen ersetzt. Also mal ganz ehrlich, welchen Sinn hatte dein Leben, bevor du Jesus Christus kennengelernt hast? Wenn du sein Kind bist, wenn du ihm nachfolgst. Aber denk mal drüber nach. Was war dein Sinn vorher? War es Karriere? Selbstverwirklichung, also ganz oben auf der Bedürfnis, auf der psychologischen Bedürfnispyramide, Selbstverwirklichung. All das in meinem Leben zu verwirklichen, mein ganzes Potenzial zu verwirklichen, wie viel auch immer das sein mag. Selbstverwirklichung. Oder finanzielle Absicherung, Familie, also grundsätzlich keine schlechten Ziele, aber als Lebenssinn doch nicht wirklich zufriedenstellend, oder? Und wirklich nicht ausreichend. Was ist zum Beispiel, wenn es mit der Karriere nicht so gut läuft? Oder mit meinen Finanzen? Ich meine, es braucht ja nur mal eine Finanzkrise daherkommen. Oder wie ist es, wenn ich mit meiner Selbstverwirklichung nicht so vorankomme, wie ich das gerne wollte? Oder was ist, wenn meine Familiensituation schwierig ist? Oder vielleicht habe ich gar keine Familie. Was ist dann? Hat dann mein Leben keinen Sinn mehr? Verliere ich dann den Sinn meines Lebens? Vielleicht ist das der Grund, warum es so viele unzufriedene und deprimierte und verzweifelte Menschen gibt. Vielleicht jagen sie einfach den falschen Zielen nach. Ich hoffe, wir nicht. Denn als Nachfolger des Herrn Jesus Christus hat unser Leben einen wunderbaren neuen Sinn erhalten. Und den finden wir auch in Gottes Wort. Ich möchte ihn euch mal vorlesen, in Epheser 2, Vers 10. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Wunderbares Wort. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Gott hat uns geschaffen, um gute Werke zu tun, die er vorher vorbereitet hat. Er hat uns geschaffen, ihm nachzufolgen. Und am Ende des Kapitels, um das es heute ging, Matthäus 28, heißt es in den bekannten Versen 19 und 20, hier spricht der Herr Jesus Christus selbst: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Der Sinn unseres Lebens als Nachfolger des Herrn ist es, hinzugehen und alle anderen zu Jüngern zu machen. Ihnen von Jesus zu erzählen, sie zu Nachfolger des Herrn Jesus Christus zu machen, ihnen zu sagen, guck mal, ich bin auf dem Weg, komm einfach mit und lass uns gemeinsam dem Herrn Jesus Christus folgen. Nachfolger. Das ist mein Auftrag, das ist dein Auftrag, das ist der Auftrag unserer Gemeinde, bis der Herr Jesus Christus wiederkommt. Und so haben wir einen Sinn, einen neuen und einen wunderbaren Sinn in unserem Leben. Das ursprünglich völlig leer war. Gefüllt mit eigenen Ideen, eigenen Vorstellungen, die aber nicht wirklich tragfähig sind. Der Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, an die wir heute in besonderer Weise denken, ist der Mittelpunkt unseres Glaubens. Aber die Auferstehung stellt uns auch vor eine Wahl. Glaube ich daran oder glaube ich nicht? Glaube ich daran, dass Jesus Christus mein Retter sein möchte? Setze ich mein Vertrauen in ihn oder lehne ich ihn ab? Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung gegen ihn. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen entscheiden, wo wir stehen. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig stehen, nicht wahr? Entweder stehe ich links oder ich stehe rechts. Wir müssen uns entscheiden. Und ich denke, der Ostersonntag wäre so ein wunderbarer Tag, um diese Entscheidung, um diese Wahl ein für alle Mal in meinem Leben klarzumachen. Und zu sagen, ja, ich stehe auf der Seite von Jesus Christus. Ich nehme die Vergebung meiner Sünden an und ich bitte ihn um Vergebung. Ich möchte Jesus aufnehmen. Das ist vielleicht heute ein für alle Mal zu klären. Aber ich denke, so wie ich in die Runde schaue, die meisten von uns haben diese Frage bereits geklärt. Und das ist auch gut so. Unsere Aufgabe ist es, Jesus Christus nachzufolgen. Ganz einfach, ganz simpel. Das heißt, Jesus geht voran. Und ich gehe nach. Ich folge nach. Ich gehe hinterher. Und so sollen wir unser Leben im Bewusstsein der Auferstehung leben. Die Frage ist, bin ich mir dieser Auferstehungskraft, die Jesus aus dem Tod auferweckt hat, bin ich mir dessen bewusst? Bin ich mir bewusst, dass ich diese Auferstehungskraft, dass mir die auch in der Nachfolge zur Verfügung steht? Leben wir so, dass man das sieht? Ich schließe mich da gern mit ein. Es geht um die Kraft, Sünde zu erkennen und zu bekennen und abzulegen. Die Kraft, um dem Herrn zu dienen, indem ich anderen Menschen durch mein Leben diene. Die Kraft, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Wir wissen aus der Apostelgeschichte gleich am Anfang, dass der Heilige Geist gekommen ist, damit wir Zeugen sind. Zeugen von etwas. Von der Botschaft von Jesus Christus, von der Botschaft vom Kreuz und von der Auferstehung. Und letztendlich die Kraft, um ein Leben zu führen, das Gott die Ehre gibt. Also die Kraft, die müssen wir nicht selber für uns sammeln. Ja, wir müssen nicht uns irgendwo in den Raum setzen, uns ganz besonders konzentrieren oder gut ernähren oder was auch immer, irgendwelche Fitnessprogramme zu machen. Diese Auferstehungskraft ist bereits da. Jesus Christus ist bereits auferstanden. Und wenn wir seine Kinder sind, dann hat er uns ein neues Leben gegeben und er hat uns Kraft gegeben, das zu tun, was er von uns erwartet, ihm nachzufolgen, ihm zu dienen, anderen zu dienen, seine Zeugen zu sein. Und das ist es, was die Auferstehung für uns bedeutet. Zum einen natürlich die Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist und dass wir, wenn wir zu ihm kommen und ihn annehmen, ewiges Leben haben können. Aber das ist ja nur der Anfang. Also ich meine, wenn ich ein Ticket bekomme, dann freue ich mich doch auch nicht einfach nur, dass ich das Ticket habe zu irgendeinem Sportereignis, sondern ich gehe hin, ja, und bin dabei. Ich lebe und erlebe. Und genauso ist es auch in unserer Nachfolge. Jesus Christus gibt uns die Kraft, ihm nachzufolgen. Und das sollen wir tun. Und die Auferstehung erinnert uns daran, dass wir das täglich tun sollen, dass wir die Kraft haben, es auf die Art und Weise zu tun, wie es Gott gefällt. Bet mir zum Abschluss. Wunderbarer Vater im Himmel, ich danke dir für diese wunderbare Tatsache, dass Jesus Christus gestorben ist, aber dass er nicht im Grab geblieben ist, dass er auferstanden ist, wie er gesagt hat, Vater. Vater, ich danke dir, dass so viele Zeugen das bezeugt haben, das gesehen haben, miterlebt haben, Jesus Christus, den auferstandenen Jesus gesehen haben. Viele hundert Menschen haben es gesehen und bezeugen es, Augenzeugen. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, das uns so genau darüber berichtet. Vater, und ich danke dir, dass wir auch ein Stück weit die Auferstehungskraft in unserem Leben erleben durften, wenn wir deine Kinder sind, Vater, wenn wir Jesus Christus angenommen haben. Vater, und so bitte ich dich, dass du uns mehr und mehr in dieser Auferstehungskraft auch leben lässt, dass wir dir nachfolgen von ganzem Herzen, dass wir dir dienen, dass wir anderen dienen, dass wir deine Zeugen sind in der Auferstehungskraft. Vater, und ganz besonders möchte ich für denjenigen oder diejenigen bitten, die heute hier sind und die einfach diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus noch nicht haben. Vater, ich bitte dich, sprich ganz besonders jetzt zu ihren Herzen und lass sie ein für alle Mal, vielleicht gleich heute, klären, wo sie stehen in Bezug auf deinen Sohn Jesus Christus, der von sich gesagt hat, dass er der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand zu dir kommt, als nur durch ihn, durch Jesus, unserem wunderbaren Herrn und Retter. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen.